Ihr Lieben, wir wissen, dass als Christen, dass diese Spannungen um Israel herum im Kontext der endzeitlichen Prophetien stehen, ja? Diese, ich nenne es mal Verdichtung der Ereignisse, lassen uns aufmerksam sein und uns weiter darauf vorbereiten, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Von dem Jesus, von dem wir hier gerade gesungen haben. Deswegen machen wir das, weil wir wissen, er ist der Sohn Gottes, er ist der Retter dieser Welt. Er sagt selbst, ich bin das A und das O, ich bin der Anfang und ich bin das Ende. Und wir wissen, dass Israel, egal was passiert, und wir lesen in der Bibel, dass zum Ende der Zeiten sich viele, viele Völker noch gegen Israel stellen werden. Und in einem Moment wird Gott eingreifen und er wird dieses Land schützen. Es wird nicht untergehen. Wisst ihr warum? Weil Jesus dort genau wiederkommen wird, auf dem Ölberg, direkt im Osten von Jerusalem. Und das Erstaunliche ist, und das macht doch die Bibel, das macht Gott doch so wahrhaftig, dass schon 500 Jahre bevor Jesus überhaupt auf die Welt kam, hat der Prophet Jesaja geschrieben, in Sacharja 14, Vers 4, an jenem Tag stehen seine Füße auf dem Ölberg. Jesus wird wiederkommen. Und in Matthäus 24, wenn wir ins Neue Testament gehen, hat Jesus selbst gesagt, wir werden es nicht erwarten, wann er wiederkommt. Wir werden den Zeitpunkt nicht wissen. Und er sagt, ihr müsst jederzeit bereit sein. Und heute Morgen möchte ich mich, das habe ich mich auch in der Vorbereitung gefragt, dich fragen, bist du vorbereitet, wenn Jesus wiederkommt? Bist du wachsam? Wie wird er dich antreffen? Schlägt dein Herz für Jesus? Hat er dort seine Wohnung in dir? Und ich möchte mit uns gemeinsam heute Morgen so einen geistlichen Check-up machen. So wie wir gelegentlich zum Arzt gehen, zumindest in meinem Alter, ist das schon so, dass ich mal hingehe und mal einen Blutdruck kontrollieren lasse oder die Nieren, das Herz. Und es ist wichtig. Und an dieser Stelle frage ich dich, bist du bereit, dich heute Morgen darauf einzulassen, ganz tief in dein Herz hineinschauen zu lassen? Dieser Gottesdienst ist dazu da, dass Gott zu dir redet. Und mein Gebet für heute Morgen ist es, dass Gott an dir, an deinem Herzen arbeiten darf. Dass du deine Wohnung für ihn wieder in Ordnung bringst, wo es vielleicht verstaubt ist. Es gibt Diagnosen, wir haben das leider bei meinem Vater so erleben müssen. Er hat irgendwann eine Krebsdiagnose bekommen, weil er einfach nicht rechtzeitig zum Arzt gegangen ist. Das ist tragisch. Der Krebs wurde zu spät erkannt. Er hat einen schrecklichen Weg gehabt. Wir haben ihn begleitet bis in den Tod hinein. Ich lag noch am Schluss neben ihm im Sterbebett. Und das waren ganz intensive Momente, wo mein Vater auch noch mal um Vergebung gebeten hat, wo wir einen ganz nahen Moment hatten miteinander. Aber dieser Weg war schrecklich. Und wir haben uns oft gesagt, oh, wäre doch Papa zur Krebsvorsorge gegangen. Er hätte diesen schweren Weg nicht gehen müssen. Ja, und ich glaube, wir brauchen das auch in unserem Glaubensleben, diese Kontrolltermine über unser Leben, damit wir nichts übersehen, damit wir feststellen, unser Herz schlägt, es schlägt für Jesus, da blockiert nichts, die Gefäße sind frei, da ist nichts abgelagert, was vielleicht eine schlechte Wurzel treiben kann. Und deshalb lesen wir in Sprüche 4, Vers 23, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Ihr Lieben, Gott schaut tief und erforscht unser Herz. Er prüft auch unser Herz. Gott kennt es und er prüft, ob er dort wohnen kann. Denn es ist das Zentrum unseres Lebens. Dort ist unsere Schaltzentrale. Dort entstehen unsere Gedanken. Dort wird entwickelt, was aus uns herauskommt an Worten. Es steuert unser Handeln. Und ich habe irgendwann einen Vers entdeckt im Psalm 19, Vers 15, das ist fast mein tägliches Gebet, wenn ich in den Tag starte. Und zwar steht dort, Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. So in den Tag zu starten, weil unsere Zunge ist schnell. Das lesen wir im Jakobusbrief. Wie schnell haben wir ein schlechtes Wort, ein falsches Wort, ein unweises Wort gesagt. Herr, lass dir die Worte meines Mundes und die Gedanken meines Herzens gefallen. Und dann habe ich noch tiefer in die Psalmen hineingeschaut und habe gesehen, was unser Herz alles bewegt. Und da wollen wir gerade mal reingucken. Ich habe hier eine Auflistung gemacht, die gehen wir mal ganz schnell durch. Unser Herz kann sich freuen, es kann dichten, Lieder, es kann mahnen, das Herz kann sprechen, mein Herz kann Angst haben, es kann erstarren, es kann getröstet werden. Es kann erbeben. Reichtum kann sich an unser Herz hängen. Und wir können aber ein reines Herz haben, neben einem verschlossenen. Wir können ein falsches Herz haben. Wir können unser Herz ausschütten, aber unser Herz wird ewiglich leben. Verstehen wir nun, warum Gott unser Herz erobern möchte, warum er dort wohnen möchte? In 1. Korinther 3, Vers 16 lesen wir: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wie geht das? Im Johannesbrief lesen wir, dass Gott ist Geist. Und wir können ihn in unser Leben, in unser Herz einladen. Jesus hat es beschrieben in Johannes 17, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein. Und ich fand das so passend. Ich habe nochmal gerade was zitiert von letzter Woche, von der Predigt von Öli, wo er so nochmal hervorgehoben hat, was heißt es, dass Christus in dir lebt, dass du ihn aufgenommen hast. Du bist mit ihm verbunden, du hast einen neuen Status. Mich gibt es nicht mehr allein in meinem eigenen Denken. Mich gibt es nicht mehr allein in meiner eigenen Kraft. Ich bin erneuert, vom Heiligen Geist erfüllt, auf ein neues Ziel ausgerichtet, beschützt und umgeben von Christus. Gott möchte in dir wohnen, sein Geist möchte in unserem Leben. Er möchte unser Denken, unser Handeln bestimmen. Und Gott möchte das Gute hervorbringen. Denn wenn wir in unseren Ursprung schauen, dann sind wir als Menschen in einer sündigen Natur auf diese Erde gekommen. Wir lesen in Römer 3, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Und das ist der Urzustand des Menschen, das ist ja irgendwie eine Misere. Wir kommen auf diese Welt und sind getrennt von Gott. Aber dann lesen wir weiter in Römer 3, dort steht es schon, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Sünde heißt immer Trennung von Gott. Ich habe etwas falsch gemacht. Ich habe einen falschen Gedanken. Kein Mensch auf dieser Erde ist ohne Schuld. Deswegen sind wir getrennt von Gott. Doch Gott erklärt aus Gnade uns gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. In diesen drei Versen liegt das ganze Evangelium. Hier erfährst du, warum Jesus, warum brauche ich ihn? Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ich frage auch in diesen Raum heute Morgen hinein, hat jeder von uns dieses Geschenk schon angenommen? Wenn du Zweifel hast, wenn du nicht diese Gewissheit hast, dass Gott in dir wohnt, dass er dir vergeben hat, oder es dir schwerfällt, ihm vielleicht deine Wohnung zu überlassen, dann öffne doch heute Morgen einfach dein Herz. Lass Gott reden. Jesus sagt, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und du darfst dich darauf ausrichten, du darfst in dein Herz hineinschauen, spüre ich da heute Morgen etwas, klopft da etwas. Es ist so fantastisch, es ist, finde ich, eine Gnade, dass Gott uns dieses Angebot macht, dass er uns durch Jesus befreit hat von unserer Schuld und dass er mit uns durchs Leben gehen möchte. Epheser 2, Vers 22 sagt das nochmal so ganz konkret. Das ist so die Überschrift für mein Thema. Durch Christus werdet auch ihr zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Wow, ist das nicht eine Aufgabe für uns? Ist das nicht auch eine Verantwortung? Aber es ist doch ein großes Privileg. Gott wohnt in uns. Und ich möchte jetzt gemeinsam mit dir darüber nachdenken, wie sieht es wohl in deinem Haus aus? Darf ich mal so ganz persönlich fragen? Du bist der Tempel des Heiligen Geistes, des Heiligen Gottes. Und ich frage dich, fühlt Gott sich dort wohl? Hast du ihm eine schöne Wohnung eingerichtet? Pflegst du diesen Ort? Reinigst du ihn regelmäßig? Wie gehst du mit den Kämpfen in deinem Leben um, wo sich diese Sünde, wo sich schlechte Gedanken, schlechte Gewohnheiten so eingeschlichen haben? Wo gibt es Neid gegenüber einem anderen Menschen oder Unvergebenheit? Ist dein Herz vielleicht schon verhärtet gegen jemanden, den du schon abgeschrieben hast, dem gehe ich auf den Weg, da habe ich jetzt meine Schublade, da gehört er rein. Ich glaube, das ist nicht Gottes Weg. Gott sagt, arbeite daran, suche Frieden mit jedermann. Wow, mit jedermann. Und da möchte ich dich ermutigen, wenn du wirklich spürst, ich habe da etwas, da plagt mich etwas, da ist vielleicht eine Verletzung in mir. Hey, geh auf deinen Bruder, auf deine Schwester, auf deinen Mann, auf deine Frau, geh auf sie zu und bereinig das. Und Gott hat die Kraft dazu gegeben, dass Vergebung stattfinden kann, wenn wir das tun. Und es ist auch in Jeremia 4 nochmal auch sehr deutlich beschrieben. Ja? Gott sagt, reinigt euren Geist und euer Herz vor dem Herrn, sonst wird mein Zorn über eure Sünden entbrennen wie ein Feuer, das niemand löschen kann. Und da steckt ja was drin, was wir so gar nicht mit Gott in Verbindung bringen. Gott ist zornig. Gottes Zorn war im Alten Testament so präsent. Er hat Menschen, er hat Völker vernichtet, weil sie von ihm sich entfernt haben, weil sie gesündigt haben. Und aus dieser Not heraus hat Gott Jesus geschickt und sein Zorn wurde gebändigt, weil wir Jesus haben als den Stellvertreter. Und das lesen wir in 1. Johannes 1, Vers 9, der Vers, der da drunter steht, der schließt diesen Kreis und wir dürfen es annehmen, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wir dürfen immer wieder zu ihm gehen, wenn wir gefallen sind, wenn wir merken, boah, Gott, ich habe wieder Mist gebaut. Mir ist wieder was passiert. Und spürst du das, dass der Heilige Geist in dir etwas aufmerksam macht, wenn etwas nicht in Ordnung ist? Du kannst es prüfen, ob du dieses Thema vielleicht immer wieder verdrängst, ob da vielleicht so ein Unfriede entsteht, dass du merkst, oh, ich komme nicht zur Ruhe. Und wenn du immer wieder fällst, dann nimm dir vielleicht wirklich als praktische Hilfe einen Bruder, eine Schwester und bekennt es voreinander. Wir betonen das immer wieder, auch in unserer Gemeinde, dass wir das uns wünschen, dass wir so eine Offenheit füreinander haben. Das muss nicht jeder voneinander wissen. Aber such dir jemand, wo du Vertrauen hast und sagst, hey, ich möchte etwas bekennen, ich möchte es ans Licht bringen. Und dann verliert es die Kraft. Und ihr könnt es gemeinsam vors Kreuz bringen. Was mir auch immer wieder hilft, dass ich zu Hause auch mal allein das Abendmahl feiere. Weil im Abendmahl erinnere ich mich daran, was hat Jesus für mich getan? Und das befreit mich, dass ich weiß, danke Jesus. Und ich bin heute Morgen auch noch so in der Natur kurz gewesen, habe auch gesagt, Gott, wenn irgendwas ist, und da lese ich auch in dem Psalm, wenn eine verborgene Schuld, die ich noch nicht erkannt habe, da ist, vergib mir das. Ich möchte rein sein vor dir, Jesus. Hast du Gott genügend Raum gegeben? Oder bezieht er mittlerweile nur noch ein kleines Zimmer in deiner Abstellkammer? Auch das möchte ich dich fragen. Ich glaube, wir können abstumpfen, wenn wir so unsere eigene Gerechtigkeit aufbauen, wenn wir Gott nicht den Raum geben, zu uns zu reden. Deswegen betonen wir das immer wieder auch von hier vorne. Nimm dir Zeit fürs Gebet. Lerne auch im Gebet auf Gott zu hören. Er möchte sich alle deine Sorgen anhören und du darfst sie ihm alle geben. Aber du darfst auch hören, wo Gott spricht, und lies die Bibel. Es ist nun mal so, die Bibel ist das Wort Gottes und da spricht Gott. Und Gott möchte unser Denken, ich habe heute Morgen noch zu Hause im Römer 11 gelesen, Gott möchte unsere Denkweise verändern. Ist das nicht großartig? Gott möchte an uns arbeiten, an unserem Charakter. Und das ist uns als Gemeinde auch so wichtig, dass wir vorankommen in dieser Liebe, die wir aber nicht aus eigener Kraft hervorbringen können. Und da habe ich auch noch mal einen Vers, den habe ich ja schon mal irgendwann gehabt, aber ich finde, er ist so zentral. 1. Petrus 2. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Und das wollen wir doch. Und das geht nur, wenn wir mit dem Wort Gottes verbunden sind. Dann kann Gott uns schärfen, uns stärken, uns ermahnen, uns korrigieren. Dann können wir wachsen, um dieses Ziel der Erlösung zu erreichen. Meine dritte Frage an dich. Hast du Gott einen Schlüssel gegeben, sodass er jederzeit in deine Wohnung hineinkommen darf? Überprüf dich doch mal in Situationen, ob Gott überall mit hineinkommen darf. Und ich finde es immer wieder ganz praktisch, wenn du einen Film schaust, es geht mir immer wieder so, kann der Heilige Geist neben dir sitzen und das da mit gemeinsam anschauen, was du da gerade anguckst. Ich finde, das ist immer so ein Filter, wo ich wirklich merke, oh Gott, nee, jetzt guck mal weg, das ist eine Szene, da kann ich gerade nicht abschalten, da will ich nicht abschalten. Prüf mal, was dir da gut tut und was dir nicht gut tut, wenn du einen Film guckst. Immer zu schauen, Heiliger Geist, du bist in mir, du sitzt jetzt neben mir, wir gucken gemeinsam diesen Film. Das gebe ich euch einfach mal mit, weil wir sind so wirklich auch einfach konfrontiert mit den Medien, mit dem, was wir im Fernsehen gucken, wo ständig fremdgegangen wird, was völlig normal ist in irgendwelchen Serien. Hey, das macht doch was mit uns Menschen, das wird doch normal und wir wollen uns als Christen davor schützen. Und das ist auch unsere Aufgabe, da aufzupassen. Und frag dich auch mal, wenn du vielleicht in Gesellschaft bist und mal ein Bier oder drei oder fünf getrunken hast, prüf dich doch mal, ob der Heilige Geist dich noch wohlfühlt neben dir. Ob er das noch versteht, was du sagst. Ne? Einfach so, ich glaube, da haben wir auch eine Vorbildfunktion. Und da warnt uns die Bibel auch, hey, pass davor auf. Und die vierte Frage, lüftest du ausreichend, sorgst du für ein gutes Klima? Womit füllst du dich? Welche Musik hörst du? Welche Bücher liest du? Welche Filme schaust du? Welchen Gedanken und Fantasien gibst du Raum? Prüfst du dich darin? Was beschäftigt dich? Was musst du vielleicht rauswerfen, weil es anfängt, so verwelkt und vermodert zu riechen? Welche Menschen prägen dich? Finde ich auch ganz wichtig. Mit wem verbringst du viel Zeit? Diese Menschen prägen dich auch. Das ist automatisch so. Deswegen ist es uns so wichtig, dass wir uns als Gemeinde hier zusammentun, dass wir Kleingruppen haben, wo wir uns gegenseitig prägen, ermutigen oder auch mehr ermahnen. Und die Bibel warnt uns so eindrücklich vor diesen Einflüssen und Verlockungen der Welt. Wir leben in dieser Welt, wir sind aber Fremde in dieser Welt. Und 1. Petrus 2 sagt, dass meine lieben Freunde, ihr wisst, dass ihr in dieser Welt Fremde seid. Sie ist nicht eure Heimat. Deshalb bitte ich euch eindringlich, gebt den Angeboten und Verlockungen dieser Welt nicht nach. Ihr Ziel ist es, euch innerlich zu zerstören. Wir wissen, dass es auf dieser Welt jemanden gibt, das Gute, und es gibt den Widersacher. Wir wissen, dass der Feind, der Widersacher, der Teufel, wie ihn die Bibel nennt, auf Zerstörung aus ist, dass er in dieser Welt lebt. Wir lesen sogar im Johannesbrief, dass er der Fürst dieser Welt genannt wird, weil Gott ihm noch diesen Raum gibt. Noch ist er am Wirken. Und wir sind immer wieder auch in dieser Gefahr, dass er in unser Leben Chaos hineinbringt, dass er uns auf falsche Wege führt. Und als Jesus damals, wir kennen diese Geschichte, nach Jerusalem kam, da waren die Menschen überhaupt nicht vorbereitet auf sein Kommen. Sie wurden völlig überrascht. Als er in den Tempel, ins Haus Gottes kam, da fand er eine Räuberhöhle vor. Händler, die dort Rinder, Schafe und Tauben verkauften. In Johannes 2, Vers 15 heißt es, und er machte eine Geisel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus. Und ich frage uns, dich und mich, was wird Jesus nicht gefallen in deinem Tempel? Was wird er vertreiben und rausschmeißen? Wie und wo wird er dich antreffen, wenn er wiederkommt? Freust du dich darauf, wenn er wiederkommt? Ich weiß noch, als Kind habe ich oft gedacht, oh ja, noch nicht morgen und noch nicht übermorgen. Ich habe noch so ein wichtiges Fußballspiel. Ich will noch heiraten, ich will noch Kinder haben. Kennt ihr das? Wie ist das? Freut ihr euch auf die Wiederkunft Jesu? Ich glaube, uns geht es noch wirklich sehr, sehr gut in diesem Land, wo wir noch gar nicht so denken, oh Jesus, doch morgen, komm mal. Hey, wenn Paulus sagt, Leben, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, wo ich denke, boah, kann ich das sagen? Jesus, sollst du morgen schon wiederkommen? Aber er wird wiederkommen. Und wir lesen das in Hebräer 9, er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld. Da ist er wiedergekommen, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Wartest du auf seine Rückkehr? Bist du vorbereitet? Lass dich vorbereiten. Ich gebe uns mal so ein bisschen Hilfestellung. Vielleicht überfordern uns diese Fragen gerade, aber ich möchte tief bohren. Ich möchte uns wirklich tief mit hineinnehmen, weil das ist so eine tiefe Wahrheit. Und wir wissen ja nicht, wann Jesus wiederkommt, aber lass dich vorbereiten. Jesus möchte dich vorbereiten, indem er sich in dich in seinen geistlichen Schutzraum stellt. Und wisst ihr, was der geistliche Schutzraum für euch ist? Seine Gemeinde. Das ist mir so klar geworden. Jesus nennt seine Gemeinde sogar seinen Leib. Wir sind sein Leib. Er ist das Haupt der Gemeinde. Und wir alle werden gesteuert vom Haupt. Als Funktionen, unsere Glieder des Leibes sind angewiesen auf das Denkzentrum, von dem alles gesteuert wird. Jesus ist das Haupt seiner Gemeinde. Und er nennt seine Gemeinde auch seine Braut. Ist das nicht ein schönes Bild? Und er bereitet seine Braut, dich und mich, vor, seine Gemeinde. An diesem Ort, weltweit sind wir als Leib Christi verbunden miteinander, weil Gott hat uns hier zusammengestellt und er bereitet uns vor auf seine Wiederkunft. Gemeinde bist du. Und ich frage dich heute Morgen, welche Bedeutung hat diese Gemeinde für dich? Wie wichtig ist dir die Ekklesia Braunschweig? Ist das hier ein Ort für dich, in dem du eine Leidenschaft hast? Möchtest du diesen Ort schöner machen? Weißt du, wie dieser Ort schöner wird, wenn du dich einbringst mit deiner Zeit, mit deinen Finanzen, mit deinen Gaben? Gott hat dir etwas gegeben, was du einsetzen darfst und sogar sollst. Ich habe einen Vers mitgebracht. Ich glaube, ich habe den noch nie gelesen so richtig. Kennt ihr das manchmal? Gibt es so Verse? Habe ich den schon mal gelesen? 1. Korinther 12, Vers 7. Jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Hey, du bist wichtig mit dem, was du zu geben hast. Gott hat dir was gegeben und wir dürfen an diesem Ort uns gegenseitig dienen. Wir dürfen uns etwas geben. Wir dürfen füreinander da sein. Und dies ist ein geistlicher Schutzraum, in dem du wachsen darfst, in dem du ermutigst. Wir haben es so toll von Ben gehört heute Morgen. In dem du andere ermutigen darfst. Hier ist ein Ort der Rettung. Hier sollen Menschen dazukommen. Ja, wir wollen wachsen, weil das Gottes Auftrag ist. Gott möchte Menschen retten. Und wir sind ein Ort, wo das Evangelium verkündet wird, wo Menschen herzlich willkommen sind, damit sie diesen Retter kennenlernen. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir auch an diesem Ort eine Verbindlichkeit haben, dass ich wirklich sage, ja, Herr, ich gebe mich rein. Ich setze dich in der Priorität. Es gibt einen Vers, den schauen wir jetzt auch nochmal an, Hebräer 10. Da warnt uns die Bibel sogar davor. Lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Das dürfen wir mal einfach mitnehmen, dass Gott es wichtig ist, dass wir uns versammeln, dass wir uns hier prägen, dass wir einander dienen. Jesus wird auch diese Gemeinde eines Tages abholen, wenn er wiederkommt. Und es ist so wichtig, dass noch viele dazukommen, auch aus deinem Umfeld. Ich muss mir manchmal nur so vorstellen, wie das ist. Wir wohnen jetzt seit 5, 6 Jahren in Rethen und wir lernen unsere Nachbarschaft kennen. Und oft denke ich so, oh Herr, wie können wir diese Menschen erreichen? Wir sehen, wie sie ihr Leben leben, sie feiern, sie gehen zur Arbeit, was jeder Mensch tut. Wir haben unseren Lebensrhythmus. Aber werden sie dabei sein, wenn Jesus wiederkommt? Es ist mir manchmal richtig eine Not. Und ich bin letztens auch einfach mal zu jemandem hingegangen, habe ihn zum Alpha-Kurs eingeladen, weil mir diese Not so groß ist, wo ich denke, diese Menschen müssen Jesus noch kennenlernen. Wie tragisch ist das, wenn sie nicht dabei sind, wenn er wiederkommt? Und ich glaube, wir haben alle Menschen um uns herum, die uns lieb sind, mit denen wir vielleicht im Sportverein sind. Ich möchte uns wirklich auch ermutigen, dass wir an der Stelle uns trauen, auch einfach mal sie einzuladen. Wir haben so eine starke Message hier, wir haben so einen starken Gottesdienst, Gottes Gegenwart ist so da, die Predigt ist so klar, ich bin so dankbar für unseren Pastor. Ich kann hier jeden mitbringen, weil ich weiß, hier wird Wahrheit gesprochen. Das Evangelium wird in Klarheit verkündet und das können wir machen. Und wenn jemand nach Hause geht und sagt, das hat mich angesprochen, dann ist es nicht mehr unsere Aufgabe. Das ist dann Gottes Aufgabe. Aber wir haben die Aufgabe, hey, wir sind Stellvertreter Gottes auf dieser Erde. Wir sollen hingehen, sollen Menschen einladen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Nicht mal Jesus selbst weiß es. Nur der Vater weiß es. Es gibt ja so viele theologische Aufarbeitung, dass man sagt, ach, jetzt kann er noch nicht kommen, dann könnte er kommen, das ist noch nicht passiert, das ist noch nicht passiert. Darauf lasse ich mich heute Morgen nicht ein, weil ich auch keine Antworten habe. Ich habe nur in der Bibel gelesen, er kann jederzeit wiederkommen. Und erst sein Wiederkommen ist nahe. Und ich finde es wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten. Sollte er morgen kommen, bin ich bereit. Ich finde, das darf doch unser Glaubensleben auch einfach prägen. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen vielleicht einen Unfall habe, wenn ich heute nach Hause fahre. Und dann stehe ich vor Gott. Lukas 21. Passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag euch überraschen, so wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Wow, es geht tief. Denn er wird für alle Menschen auf dieser Welt völlig unerwartet kommen. Keiner kann mir eine Prognose geben. Ich glaube da keinem. Nicht mal Jesus weiß es. Bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschen Sohn treten. Das gibt uns doch eine Orientierung. Die Tatsache, dass Jesus so unerwartet wiederkommen wird, sollte uns antreiben, diese Botschaft auch weiterzugeben und Menschen wirklich einzuladen. Ihr Lieben, vielleicht klingt das für euch anstrengend. Es klingt nach einer Leistung. Jetzt muss ich auch noch Leute mitbringen und jetzt muss ich auch noch andere dazu einladen. Ich weiß, dass viele Fragen dabei sind, die uns alle herausfordern, und wer putzt und räumt schon gerne auf? Darf ich dir etwas sagen, und das darf dich auch entlasten, ja? Du bist nicht allein, denn du wirst es auch allein nicht schaffen. Das finde ich schon mal befreiend. Das soll dich entlasten. Denn es geht letztendlich immer um deine Hingabe zu Jesus, um deine Beziehung zu ihm. Und deswegen habe ich das alles mit der Wohnung erklärt. Es hat alles was mit Beziehung zu tun. Gebe ich Jesus diesen Raum? Lass dich ihn überall reingucken. Das ist Beziehung, dass er ganz dicht dran sein darf. Und wisst ihr, Lieben, wenn wir dem Heiligen Geist diesen Raum geben, diese schöne Wohnung, dann kann er Dinge tun in unserem Leben, die viel größer sind, als wir vielleicht denken, was er durch uns tun kann. Dann ist es wie ein Fluss in unserem Herzen. Dann ist es, dass der Heilige Geist kann fließen. Wenn wir Dinge weitergeben, kann er wieder dazu tun. Ich finde dieses Bild so schön. Nicht wie ein See, der steht und vielleicht irgendwann modrig wird, sondern wenn wir etwas weitergeben von dem, was Gott uns gibt, sei es, wir dienen Menschen, wir ermutigen sie, wir sind gastfreundlich, wir geben das Evangelium weiter. Alles, was wir durch Jesus tun, der in uns lebt, dadurch kommt etwas in Bewegung und der Geist Gottes kann wirken. Aber du darfst deinen Teil dazu beitragen, dass du deine Wohnung sauber hältst. Das, denke ich, habe ich auch rübergebracht. Aber er will dir dabei helfen durch seinen Heiligen Geist, der dich aufmerksam macht auf Unordnung, der dich bewahren will vor falschen Wegen und vor falschen Entscheidungen, der dich aufmerksam machen möchte für Sünde in deinem Leben. Und ich zitiere nochmal unseren Pastor von letzter Woche. Es passt so gut. Du sollst kämpfen, aber die Kraft kommt von Gott. Er hat die Autorität und hat dir Autorität und Vollmacht gegeben über dein eigenes Leben. Du wurdest befreit durch Christus und kannst dadurch in deinem eigenen Leben regieren durch den Geist Gottes. Gott wohnt in dir. Gib ihm den Raum, der ihm zusteht, denn Gott möchte alles von dir. Er möchte deine ganze Wohnung, er möchte dein ganzes Herz. Dann ist das Zentrum deines Lebens. Denn es geht um dieses eine Ziel, dabei zu sein, wenn er wiederkommt. Und an dieser Stelle möchte ich das Lobpreisteam schon mal nach vorne bitten. Ich möchte, dass wir noch mal ganz persönlich jetzt einen Moment haben, so ein Check-up machen. Ihr habt jetzt viel gehört, ihr habt viele Fragen gehört, die euch vielleicht jetzt beschäftigen. Und lasst uns doch mal jetzt so ein Check-up machen, den du ganz persönlich mit dem Heiligen Geist jetzt übernimmst. Nutze die Möglichkeit, auch zum Gebetsteam zu gehen. Ich bitte euch, Beter, stellt euch doch schon dort an die Seite, dass ihr heute Morgen wirklich das hier lasst und ans Licht bringt, wo ihr merkt, da bin ich jetzt getroffen. frag doch den Heiligen Geist jetzt, wo hast du heute Morgen deinen Finger draufgelegt? Wo hast du mich erinnert? Und denkt jetzt bitte nicht zu kompliziert. Denkt nicht, oh, jetzt muss irgendwas passieren, jetzt muss der Heilige Geist irgendwas Spektakuläres machen. Prüft doch mal, wenn ihr jetzt gleich ins Gebet geht, in so eine Reflexion, euch ausrichtet auf Gott. Was spricht der Heilige Geist als ersten Gedanken? Was gibt er dir gerade als ersten Gedanken, wo du wissen darfst, das ist jetzt der Impuls, den Gott mir gibt? Und ich gebe dir ein paar Hilfestellungen. Wo habe ich dir keinen Raum mehr gegeben? Habe ich dich vielleicht sogar ausgesperrt? Wo habe ich meine Prioritäten falsch gesetzt? Habe ich meinen Einsatz in deiner Gemeinde, in deinem Leib vernachlässigt? Wo habe ich mich von den Verlockungen der Welt ablenken lassen? Habe sogar deine Gebote mit missachtet? Bin dir nicht gehorsam gewesen? Wo gebe ich den falschen Menschen Raum in meinem Leben, die mich prägen? Die mein Denken und meine Maßstäbe falsch prägen? Heiliger Geist, ich gebe dir wieder einen Schlüssel. Komm jederzeit in meine Wohnung und übernehme du die Kontrolle über mein Leben, über meine Gedanken und über mein Handeln. Ich möchte bereit sein, wenn du wiederkommst, Jesus. Auch wenn du das spürst, ich bin da gar nicht bereit. Ich hänge noch zu sehr am Leben. Wir dürfen uns auch auf Dinge freuen. Versteht das richtig? Ihr jungen Menschen, natürlich habt ihr noch ein langes Leben vor euch. Ihr wollt noch heiraten, Kinder bekommen. Das ist damit nicht gemeint. Ihr dürft euch daran freuen. Aber lasst uns nicht aus dem Blick verlieren, was unsere wahre Freude ist, weil wir wissen nicht, ob wir alles erleben, was wir uns erträumen. Aber wir dürfen wissen, Jesus, du kommst und ich bin dabei. Und danach kommt Ewigkeit. Ich gebe dir mein Herz. Jesus, und ich bete jetzt zu dir, dass du jetzt Herzen hier berührst. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt aufmerksam machst auf das, was nicht stimmt. Wo unser Herz belastet ist, wo wir dir keinen Raum geben. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns jetzt mobilisierst, dass wir Dinge ans Licht bringen, dass wir jetzt zum Gebet mit dir gehen, mit einem Bruder, einer Schwester beten, um Dinge ans Licht zu bringen. Und dass es nichts Verwerfliches, da brauche ich mich nicht für zu schämen, sondern du freust dich darüber. Du freust dich darüber, wenn wir Dinge bereinigen, damit du Raum bekommst, weil du hast so viel vor mit uns. Du möchtest uns gestalten in dein Ebenbild. Mehr wie Jesus. Und ich spreche auch noch die Person unter uns an, die heute Morgen hier sitzen und Jesus noch nicht in ihrem Herzen haben. Die jetzt gehört haben, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Ich ermutige dich, geh zu jemandem, der heute Morgen hier das Gebet anbietet und mach es fest. Wenn du spürst, Jesus klopft an deinem Herzen und du spürst, ja, ich will diesen Schritt gehen, ich will Jesus in mein Herz einladen. Ich will ihm mein Herz geben. Ich möchte mit ihm starten. Dann ermutige ich dich, geh zu einem unserer Beter und sprich dieses Gebet. Und dann startest du in ein neues Leben, wo Gott seinen Raum bekommt in dir, in deinem Herzen. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Wir geben dir jetzt allen Raum. Verändere uns, erinnere uns, ermahne uns, räum du jetzt auf. Im Namen Jesu. Amen.